Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler hält sich gegenwärtig in Kiew auf, genau gesagt wieder in Kiew auf, denn sie hatte während der Maidan-Unruhen vor 10 Jahren, 2013, 2014, mit Toten und Verletzten für uns vom Ort des Geschehens berichtet, als der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch unter russischem Druck die Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der EU verweigerte. Vor allem Studentinnen und Studenten wollten sich diese Marionettenhaltung ihres Staatsoberhauptes nicht bieten lassen. Jetzt sind wir also mit ihr in Kiew verbunden. Guten Morgen, Frau Adler. Was ist Ihnen als erstes in Kiew aufgefallen?
Ja, Schäden an den Häusern zum Beispiel und dass auch ganz viele Gebäude mit Sandsäcken gesichert sind, dass Panzersperren an Kreuzungen sozusagen auf Vorrat dort gelagert werden, um nicht nochmal so etwas zu erleben wie einen drohenden Einmarsch von russischen Truppen und dann erstmal Panzersperren von Gott weiß woher antransportieren zu müssen. Also man ist sozusagen jederzeit gewappnet für einen solchen Fall. Und gestern zum Beispiel in der Präsidialadministration, da gab es ein Pressegespräch und immer da reinkam, gab es dreifache Kontrollen. Die beiden haben an Armeeblockposten wie an einem Kriegsgebiet stattgefunden. Und selbst im Gebäude waren Sandsäcke und blockierte Türen zu sehen. Und das, ich glaube, das Auffälligste überhaupt, was wirklich auch das Leben jeden Tag, jede Minute beeinflusst, sind die ständigen Luftalarme. Die kommen täglich und dann gehen mit einmal alle Handys los, also tagsüber, nachts, abends. Und alle schauen auf die Handys, diskutieren, ist das jetzt ernst, sind das Drohnen, ist das eine Kinschallrakete, die da gestartet ist. Und dann macht man davon abhängig, ob man sich jetzt wirklich in einen Schutzraum begibt oder ob man einfach weitermacht.
Woraus schöpfen die Menschen nach fast 2 Jahren Krieg noch Hoffnung und Kraft?
Also mein Eindruck ist, dass sie es nicht zulassen wollen, dass sie sich ihr Land einfach nicht wegnehmen lassen wollen. Das kommt immer wieder zum Ausdruck. Und ein anderer Satz, den höre ich auch immer wieder, wir wollen nicht so werden wie Russland. Und jede Entwicklung im Land, ob sie gut oder schlecht ist, wird daran gemessen. Wenn es Kritik gibt, wenn es Diskussionen gibt, dann schaut man sich an, geht das in die richtige Richtung oder werden wir hier gerade wie Russland? Also wir wollen ein freies Land sein mit Bürgerrechten, mit Souveränität. Und wenn irgendetwas entschieden wird, was davon abweicht, dann gibt es hier einen großen Aufruhr, gibt es heftige Diskussionen. So will man einfach nicht sein.
Wie wird über die Verteidigungspolitik, über die Strategie, über den Einsatz der Truppen im Land diskutiert?
Im Moment wird wieder sehr heftig darüber diskutiert. Es geht nämlich um das Mobilisierungsgesetz. Und davon hängt ja ab, wie viele Männer an die Front müssen. Es heißt, es müssen deutlich mehr sein. Bis zu 500.000 Männer werden gebraucht. Die ersten sind schon seit Anfang des Einmarsches vor 2 Jahren im Einsatz, praktisch ohne Pause. Und wie dieses Gesetz aussehen soll, das wird heftig diskutiert. Also jetzt gibt es gerade heute Morgen habe ich einen neuen Entwurf der Regierung gesehen. In der RADA, also im Parlament, soll nächste Woche eine weitere Lesung stattfinden. Und das betrifft eben ja auch alle Familien. Und parallel dazu gibt es eine Debatte, die wirklich zur Unzeit kommt. Es gibt Gerüchte um die Absetzung von Generalstabschef Valeri Saluschny. Das ist ein bei den Menschen sehr, sehr beliebter Generalstabschef. Er hat großen Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Vor allem eben bei der Rückeroberung der Gebiete. Und es geht jetzt nicht darum, dass zum Beispiel diese Sommeroffensive nicht erfolgreich war in dem zurückliegenden Jahr. Das wäre ja ein sachlicher Grund, sondern man nimmt an, dass Präsident Zelensky politische Ambitionen bei Saluschny befürchtet, also in ihm einen potenziellen Konkurrenten für das Amt des Präsidenten sieht. Und deshalb nehmen die Menschen diese Absichten, ihn abzusetzen, auch wirklich übel. Und das könnte zu Selenskis Nachteil ausgehen.
Unter welchen Bedingungen können sich die Menschen oder könnten sich die Menschen ein Ende des Krieges vorstellen?
Wenn man Sie jetzt fragt, kommt so etwas wie Abtretung der Gebiete, Abtretung der Krim nicht in Frage. Andererseits ist es natürlich auch so, es gibt ja auch sehr viele Realisten, die meisten werden realistisch darüber denken, aber das auszusprechen, das wagt einfach niemand, das macht auch einfach niemand. Man lässt sich auf solche Diskussionen wirklich einfach nicht ein. Man hört immer wieder den Satz, es gibt keinen Plan B.
Wie blicken denn die Menschen auf die Hilfe aus dem Westen?
Immer mit großer Dankbarkeit. Das wird in jedem Satz gesagt. Also das ist völlig klar, zum Beispiel in Kiew. Die Kiewer sagen ganz klar, wir verdanken euch euren Lieferungen. Also zum Beispiel Patriot-Systemen oder Iris-T-Systemen, unsere Sicherheit, unser Leben, das wird ganz hoch angerechnet. Es gibt dann manchmal natürlich auch ein Grummeln, dass es mit der Artilleriemunition nicht so gut und nicht so schnell läuft. Allerdings weiß man eben auch auf der eigenen Seite, in der ukrainischen Rüstungsindustrie bzw. bei den Beschaffungsvorgängen gibt es doch auch noch so viele Ungereimtheiten. Jetzt gerade ein neuer Korruptionsskandal über angeblich gekaufte Munition, die aber gar nicht aufgetaucht ist. Und da weiß man auch, also bevor man sich mit Kritik an den Partnern hervortut, schaut man lieber mal im eigenen Land nach.
Mhm. Sie haben Vitali Klitschko getroffen, den Bürgermeister von Kiew. Wie kam das Gespräch zustande und in welcher Stimmung haben Sie ihn angetroffen?
Also das war ein absoluter Zufall. Ich war bei einem Interview und zwar versuche ich hier in der Ukraine herauszubekommen, ist es so, was sich abzeichnet in so manchen Diskussionen, dass in der Ukraine die Demokratie in Gefahr ist? Diese große Aufgabe habe ich mir sozusagen gestellt, zu schauen, stimmt das? Und war unter anderem beim Städte- und Gemeindebund, der heißt hier Städte- und Gemeindeassoziation. Und da war eine sehr engagierte Expertin, die sich dieser Chef dieser Assoziation an die Seite geholt hat. Ich fand sie erstaunlich klug, erstaunlich reflektiert und war ehrlich gesagt ganz beeindruckt von ihr. Und dann stellte sich heraus, sie ist die Wahlkampfleiterin gewesen von Vitali Klitschko und arbeitet jetzt in seinem Stab. Und ja, dann habe ich gefragt, wäre es möglich, dieses Interview mit ihm anzufragen? Und sie hat das sofort möglich gemacht. Ja, und Vitali Klitschko selbst, das ist ein unglaublich freundlicher, sehr zugewandter Gesprächspartner. Genau in dieser Atmosphäre hat das auch stattgefunden. Er hat sich wirklich richtig Zeit genommen. Er wollte unbedingt alle Felder sozusagen durchdeklinieren, die eben dieses Thema, ist die Demokratie in Gefahr, berühren. Und ich fand, dass er sehr klar war in der Haltung, sehr sachlich. Ihm ist es geradezu peinlich zu kritisieren, aber er sagte eben auch, jetzt muss kritisiert werden, weil das hier wirklich zum Teil in eine falsche Richtung geht. Und das Ganze macht er ohne Furor, ohne zu eifern, sondern er versucht wirklich möglichst wenig den Präsidenten zu kritisieren, beim Namen sowieso schon nicht. Ja, und dann ist es auch so, also wenn man das sieht, wie er einfach oft auftritt, so wie alle Offiziellen, im olivgrünen, ja, quasi, na nicht Tarnanzug, aber so Art Funktionskleidung, immer noch super durchtrainiert. Er erzählt auch, er joggt jeden Tag und schwimmt und er braucht das. Und wenn er das nicht täte, dann sagt er, dann tun ihm irgendwann die Knochen so weh, dass sich sein Körper in Erinnerung bringt und er dann schon Sport macht.